unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Reformationstag. Wir feiern am 31. Oktober das Gedenken der Reformation vor etwa 500 Jahren. Und den biblischen Insidern unter uns ist es aufgefallen, die Lesung eben des Predigttextes, das war nicht die Luther-Übersetzung. Wie kann das sein, dass man am Reformationstag nicht Luther hört? Nun, weil der Reformationstag kein Lutherfest ist, weil es nicht um die Personen der Reformatoren geht, sondern um das Anliegen, das sie getrieben hat. Und Luther wäre vermutlich der Erste gewesen, der gesagt hätte, Leute, ich habe damals versucht, die Bibel so zu übersetzen, dass die Leute auf der Straße sie verstehen können. Damit es aus dem Kirchenlatein rausgeholt wird, in das Leben der Menschen hinein. Und es ist okay, wenn ihr 500 Jahre später das in der Sprache versucht, die ihr dann sprecht. Darum die neue Genfer Übersetzung an dieser Stelle. Weil es ein Kerngedanke der Reformation ist, dass jeder Mensch verstehen kann, was in der Bibel steht. Also kein Lutherfest, übrigens auch kein Kirchengeburtstag, obwohl die Reformation ja irgendwie sowas wie der Ursprung der evangelisch-lutherischen Kirche in unserem Fall ist. Aber ich finde, das ist eigentlich kein Grund zum Feiern, dass es die Christenheit nicht fertiggebracht hat, sich so weiterzuentwickeln, dass sie zusammengeblieben ist, sondern dass man oder immer wieder, wenn jemand kam und sagte, Leute, ich muss euch mal dran erinnern, ihr habt über eure ganzen Traditionen und erstarrten Formen vergessen, worum es eigentlich geht, dann haben wir oft so reagiert und tun das bis heute, dass wir sagen, ja, wenn dir das hier nicht gefällt, dann geh. Statt, dass wir innerlich beweglich bleiben, so wie unser Gott lebendig und beweglich ist. Also ich finde, der Geburtstag unserer Kirche ist im Grunde nicht wirklich ein Grund zu feiern. Ich möchte heute am Reformationstag auch keine allgemeinen Forderungen aufstellen danach, die Kirche müsste irgendwie zeitgemäßer werden. Ich finde, das ist Grundvoraussetzung, um überhaupt Christenmenschen, um Kirche zu sein, dass wir darum wissen, was in unserer Zeit vor sich geht, was wichtig ist, dass wir am Puls der Zeit sind, und dass wir auch die Sprache unserer Zeit sprechen. Die Gefahr ist nur, dass wir manchmal über solche Dinge, Forderung nach Modernität, vergessen, dass es bei all diesen Fragen und bei der Reformation im Besonderen nicht um die Form geht, sondern um den Inhalt. Was war eigentlich inhaltlich das Anliegen der Menschen, die die Reformation getragen haben? Warum ging von der Reformation eine Wirkung, ein Impuls aus, der das Abendland verändert hat? Reformation heißt Wiederherstellung, wörtlich übersetzt. Also eine Rückbesinnung auf das, was eigentlich der Kern des Evangeliums ist, wie es uns in der Bibel begegnet. Martin Luther, wenn wir ihn mal als Reformator als Beispiel nehmen, wie ist er darauf gekommen, zu seiner Kirche zu sagen, Leute, so können wir nicht weitermachen. Ich möchte euch mal an die Kirchentür von Wittenberg klopfen, worum es eigentlich geht. Wie ist er darauf gekommen? Er hat die Bibel studiert. Er hat den Römerbrief gelesen und übrigens auch den Galaterbrief, aus dem unser Predigttext stammt. Und vom Galaterbrief hat er mal gesagt, der sei eigentlich seine Käthe von Bora. Das war seine Ehefrau. Der Galaterbrief sei seine Käthe von Bora, der er sich öffnen, von der er empfangen konnte und die ihn oft genug herausgefordert hat. So lebendig So kreativ hat Luther mit der Bibel gelebt. Und das war der Ursprung für die Reformation. Was steht da im Galaterbrief? Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Was ist eigentlich Freiheit? Wenn man ins Lexikon guckt, dann ist Freiheit die Möglichkeit, ohne Zwang auszuwählen und entscheiden zu können. Da ist was dran. Allerdings, mir ging es so und euch vielleicht auch. Das ist noch irgendwie nicht erschöpfend beschrieben, was Freiheit ist. Wir haben so das Gefühl, da muss noch mehr dran sein. Und in der Tat, allein die Möglichkeit auszuwählen, das kann uns auch in Unfreiheit führen, weil wir zum Beispiel in unseren Tagen bei allem und jedem herausgefordert sind, immer auszuwählen. Und was ist das manchmal für ein Stress bei den vielen Angeboten, die wir haben? Freiheit ist irgendwie noch ein bisschen mehr. Ich fand es interessant, mal zu gucken, wo kommt das Wort eigentlich her? Im Deutschen, das Wort Freiheit. Die Wurzel sei, so sagt mir das Lexikon, das indogermanische Perei. Und das heißt so viel wie nahe bei, zu mir gehörend. Finde ich eine interessante Definition von frei. Und die Germanen, auch aus der Richtung ist dieses Wort mit beeinflusst. Die Germanen haben so eine handfeste Art gehabt, das germanische Frihalsa. Heißt so viel wie, mein Hals gehört mir. Und ist aber in dem Bedeutungshorizont gemeint, dass dieses Frihalsa gleichzeitig eine Zugehörigkeit bestimmt zu einer Gruppe von anderen, denen ihr Hals auch gehört. Verbunden mit, nahe bei, in eine Gemeinschaft gehörend der Freien. Das ist der Ursprung für das Wort Freiheit im Deutschen. Das finde ich interessant. Freiheit also gar nicht so von der anderen Seite her gedacht, komplette Autonomie, komplettes Losgelöstsein von allem. Wir spüren Freiheit, das ist etwas Großartiges und es ist mehr als das, was wir häufig so definitorisch sagen können. Ist Freiheit nicht vielleicht so etwas wie ein Raum, in dem wir sein dürfen, wer wir sind? Ist Freiheit nicht so etwas wie ein Raum, in dem wir wissen, hier bin ich geborgen, geschützt? Hier kann ich atmen und reden und denken und mich entfalten. Und ist Freiheit nicht eigentlich im Kern auch so etwas, das, wo wir spüren, ich bin nicht allein, weil mit dem Alleinsein häufig auch Verlorenheit für uns verbunden ist? Als ich so darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, eigentlich im Mutterleib, da war das doch so, oder? Und vielleicht ist es nicht von ungefähr, dass wir Menschen manchmal, wenn wir unter Druck geraten, wenn wir angefochten sind im Leben, dass wir dann so regressive Tendenzen haben und am liebsten so zurückkehren würden in die Geborgenheit des Mutterleibes. Wenn man sich so zusammenkrümmt, das hat ja auch was davon in seinem Bettchen. Freiheit. Und unser Leben ist ja oft angefochten und bedrängt. Das ist heute so, das war zu Zeiten von Paulus so, als er den Galaterbrief geschrieben hat und das war auch im 16. Jahrhundert, als die Reformation stattgefunden hat, so. Im 16. Jahrhundert etwa, da herrschte allgemein so ein Gefühl der Bedrohung. Die wirtschaftlichen Verhältnisse waren sehr schwierig. Krankheit und Tod waren allgegenwärtig. Seuchen rafften manchmal ganze Landstriche dahin. Die Lebenserwartung war nicht sehr hoch. Die Angst vor dem Tod und dem, was vielleicht danach kommt, war groß. Die Menschen konnten sich gar nicht so frei entfalten, wie wir das heute kennen, sondern ein Großteil der Bevölkerung gehörte anderen als Leibeigene. Heute ist vieles besser. Vieles hat sich weiterentwickelt. Wir haben viele Freiheiten dazu gewonnen und das ist ein Grund, dankbar zu sein. Und trotzdem denke ich manchmal, das ist genauso wie vor 500 Jahren, dass so ein Gefühl, ein allgemeines Grundgefühl der Bedrohung auch in unseren Zeiten da ist. Bist du ganz persönlich eigentlich frei? Oder geht es dir und mir nicht letztlich auch so, dass wir zwar bestimmte Freiheiten haben, aber das sind nur kleine Portionen von Freiheit? Und eigentlich in ganz vielen Bereichen merken, wie begrenzt wir sind, wie eng unsere Grenzen gesteckt sind. Körperlich zum Beispiel oder von unseren geistigen Möglichkeiten her. Ist es nicht so, dass wir uns zwar nach Freiheit sehnen, aber zum Beispiel oftmals das Gefühl haben, der Beruf frisst mich auf und ich kann mich gar nicht so entfalten, wie ich eigentlich will? Dass da familiäre Pflichten, Verpflichtungen sind, Menschen, für die wir da sein sollen und die unsere Freiheit letztlich aber auch einschränken? Ist es nicht so, dass unsere Freiheit eingeschränkt wird, gerade in unseren Tagen durch ganz viele gesellschaftliche Regeln, die einzuhalten sind, überall Grenzen, die uns gesetzt werden? Was ist eigentlich mit unserer Freiheit? Ist es nicht eher so, dass wir von allen Seiten hören, du musst was leisten, um dein Leben abzusichern. Du musst deinen CO2-Fußabdruck verkleinern. Du musst weniger Fleisch essen. Du musst nachweisen, dass du nicht infiziert bist. Und was nicht alles mehr. Von allen Seiten, du musst. Und immer mehr Menschen geht es auch in unserer Zeit so, dass sie beinahe zerbrechen unter all diesen Ansprüchen. Weil wir gleichzeitig merken, meine eigenen Ressourcen sind begrenzt. Und ich habe nicht die Möglichkeit und die Kraft, all diesen Ansprüchen immer zu genügen. Die Folge ist Angst. Immer wieder, das muss man leider sagen, war auch die christliche Kirche eine Quelle von du musst. Eine Quelle von Angst und Einschüchterung. Paulus war damit konfrontiert, dass Menschen, die eigentlich im Glauben an Jesus Christus ihre Freiheit gefunden hatten, wieder gezwungen wurden, ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst die Reinheitsvorschriften einhalten, ihr müsst Speisevorschriften beachten, ihr müsst überhaupt das ganze Gesetz einhalten. Und er wendet sich dagegen. In Luthers Zeiten war das ähnlich. Die Kirche war eng verbunden mit den Machthabern dieser Zeit und hat vieles daran gesetzt, die Machtverhältnisse so zu zementieren, wie sie sind, weil die Kirche selber davon ganz gut gelebt hat. Die Menschen, die mussten Seelenmessen abhalten und Wallfahrten und Prozessionen und Ablassbriefe kaufen und alles hat Geld gekostet. Aber sie dachten, sie müssten. Dagegen hat Luther sich gewehrt und ist aufgestanden. Paulus und Martin Luther 1500 Jahre später hatten beide das Gefühl, so ist Gott doch nicht. Dass immer nur erklingt, du musst und du genügst nicht. Durch die Zeiten hindurch war dieses im Evangelium aus dem Neuen Testament begründete Erkennen lebendig, so ist Gott nicht. Und daraus sind die vier großen Soli der Reformation entstanden. Sola gratia, allein aus Gnade. Das Leben und die Freiheit, wie Gott sie schenken kann, das ist ein Geschenk. Das bedeutet allein aus Gnade. Ein Geschenk. Ich kann nicht gut Geschenke einpacken. Zum Glück kann man in unseren Tagen ja Geschenktüten kaufen. Das, was Gott für uns hat und wonach wir uns alle sehnen, das ist Geschenk und nichts als Geschenk. Sola gratia. Und das zweite, sola fide, allein aus Glauben. Was heißt das? Was bedeutet Glauben in diesem Sinne? Glauben heißt nichts weiter als das Geschenk, das Gott uns hinhält, annehmen und sagen, oh wie schön, danke, das möchte ich haben. Das Geschenk annehmen und darauf vertrauen, dass dieses Geschenk gut ist für uns und unser Leben. Und sagen, das will ich in meinem Leben haben, was du Gott mir schenkst. Sola gratia, sola fide, allein aus Gnade, allein aus Glaube. Das sind Kernsätze der Reformation. Und dazu kommt dann das sola scriptura. Allein die Schrift. Was bedeutete das? Was meinten die Reformatoren damit? Sie meinten damit, dass nicht irgendwelche Zusatzlehren, die die Kirchen durch die Zeiten sich ausgedacht haben, entscheidend sind für uns, sondern allein das Evangelium, wie es uns in der Schrift begegnet. Und deswegen hat Martin Luther die Bibel übersetzt, damit jeder Mensch Zugang hat, selbst sich der Schrift zu nähern und zu erkennen, was da drin steht. Du bist gefragt. Was die Priester und die Pastoren auf Latein in den Kirchen machen, ist nicht das Entscheidende. Aber was du erkennst, wie du dich dazu verhältst, das ist entscheidend. So ist das gemeint, das Priestertum aller Gläubigen. Es kommt auf dich und auf mich an, wie das Geschenk der Gnade, das Gott uns macht, in unserem Leben ankommt und was es dann mit uns macht. Nicht die Kirche für dich, sondern du. Und wie oft ist es so, dass Gott mit diesem Geschenk auf uns zukommt? Etwa so. Renate, ich habe dir was mitgebracht, ein Geschenk. Nimm es ruhig, ich habe mir viel Gedanken gemacht, was für dich wichtig wäre.
Nee, nein.
Bitte, ich weiß, dass es gut für dich ist.
Nee.
Schade, sehr schade. Ich habe Renate natürlich gesagt, dass sie das nicht annehmen darf. Um etwas deutlich zu machen. Bei dem du bist gefragt, geht es nicht darum, dass du etwas leistest. Es geht nur darum, dass du annimmst. Und dann ist da nämlich das vierte, solus Christus. Allein Christus. Das ist in dem Geschenk drin gewesen, ein Symbol. Ein Symbol dafür, dass Gott sich selbst uns schenkt, weil er uns herausholen will aus der ewigen Verstrickung und Unfreiheit des Du musst und genügst am Ende doch nicht. Gott schenkt sich uns selbst in Christus. Und das haben die Reformatoren erkannt. Darum geht es. Und darin ist Freiheit. Ich habe vorhin gesagt, Freiheit hat so ein bisschen was auch von dem im Mutterleib geborgen sein. Ist natürlich auch nur ein unzulängliches Bild. Wir alle sind nicht mehr im Mutterleib. Wir sind hineingeworfen in diese Welt. Aber wie schön, da gibt es ein anderes Bild aus dem Galaterbrief. Da schreibt Paulus, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Können wir das annehmen, dass Jesus sich wie ein schützender Mantel um uns legt, damit wir bestehen können in den Herausforderungen unseres Lebens? Wo das in unserem Leben ankommt, davon bin ich überzeugt, da verändert uns dieses Geschenk, das nur Geschenk und nichts als Geschenk ist. Aber es macht etwas mit uns, wo Jesus sich um unser Leben legt. Die Welt ist dann immer noch die gleiche, aber der Grund, auf dem wir gehen und stehen, ist ein anderer, nämlich Jesus Christus. Und weil das Fundament unseres Lebens anders geworden ist, deswegen kann die Angst weichen, irgendwann zu fallen ins Bodenlose. Aus dem Du musst kann ein Ich will werden. Und das ist eine völlig andere Lebenshaltung. Das meint Paulus, wenn er im Galaterbrief schreibt, der Glaube, den er meint, das ist ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Jesus Christus ist das Fundament unter deinen und meinen Füßen. Und dann wird aus dem Du musst ein Ich will. Amen.